Hallo und herzlich willkommen bei It's Time for English, dem Podcast für Englisch in der Grundschule von Westermann. Nachdem wir in der letzten Folge über die erste Englischstunde gesprochen haben, widmen wir uns nun den unterschiedlichen Kompetenzen. Ich bin Lena und unser Thema heute ist Hörverstehen. Dazu spreche ich mit Gisela Ehlers. Sie unterrichtet nach ihrer Pensionierung auch weiterhin Englisch in den Klassen 2 bis 4 und blickt also auf einen langjährigen Erfahrungsschatz zurück. Gisela, warum ist Hörverstehen für eine gelingende Kommunikation so wichtig?
Man kann da ganz allgemein mal auf eine Zahl blicken, in der bestätigt wird, dass das Hörverstehen etwa 45% an unserer Alltagskommunikation einnimmt. Und dann ist es natürlich klar, dass das eine der herausragenden und ganz wichtigen Kompetenzbereiche ist, die wir brauchen, um kommunikativ miteinander umzugehen. Wer nämlich nicht hörverstehen kann, ist nicht in der Lage, auf die Dialogimpulse eines Gesprächspartners zu reagieren. Und da sind wir auch schon bei der Klärung dieser Kompetenz. Es geht nicht nur um das Hören. Dazu sind gesunde Hörorgane nötig, sondern es geht um das Hörverstehen. Das bedeutet zusätzlich für die Kinder eine erfolgreiche Verarbeitung des Gehörten, nämlich auf den Inhalt zu gelangen und dazu dann nachher noch eine sprachliche Erwiderung parat zu haben. Diese Unterscheidung habe ich leider während meines Studiums eigentlich gar nicht so gelernt.
Aha.
Es war damals viel über Grammatikregeln und das Wie und Warum von Vokabellernen oder welche Aussprachevarianten sollten unsere Schüler benutzen. Also alles war irgendwie viel verkopfter und es war mehr ein Lernen über eine Sprache, als dass es die Sprache selber betraf. Und ich muss wirklich sagen, ganz ehrlich, obgleich ich ein tolles Studium hinter mir habe, erst in meiner praktischen Arbeit in der Schule, und damals habe ich noch vornehmlich in der Sek. 1 mit Hauptschülerinnen und Hauptschülern gearbeitet, bin ich nach und nach durch meine Beobachtung zu der Erkenntnis gelangt, dass das Hörverstehen im Alltag die Voraussetzung für jede mündliche Kommunikation darstellt. Die Schüler sind nicht dumm, sie haben ihre Vokabeln nicht gelernt, da greife ich ja schon viel zu weit, sondern ich muss mich drum kümmern, warum funktioniert es nicht, warum? Weil sie eben nicht hörverstehen können. Und im Grunde durch die Veröffentlichung des GER, also des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens der Sprachen, ich meine, es war 2001, gab es dann eine Veränderung in der Gewichtung der notwendigen Teilkompetenzen im Sprachlernprozess. Man wendete sich ab von der Vermittlung und Anhäufung reinen Wissens über die Sprache hin zur recht detaillierten Beschreibung der angestrebten Könnensstufen. Das war echt ein Novum. Früher wurde eine ganze Balance von grammatikalischen Phänomenen in einen Bildungsstandard hineingeschrieben, aber das änderte sich mit diesem Jahr 2001. Und wir haben also die Möglichkeit, dass wir im Grundschulbereich eben auf diese Leistungsziele A1 zurückgreifen können. Und es ist auch für die Lehrkräfte viel einfacher geworden, wirklich zu erfahren, wohin ihre Arbeit gehen soll, weil diese Beschreibungen der Unterrichtsziele viel deutlicher geworden ist.
Was passiert denn genau beim Zuhören?
Ja, also toll, dass du die Frage so formulierst. Der Hörer nimmt nämlich, und man muss ja immer denken, das ist eine fremde Sprache für die Kinder. Wenn wir jetzt beide einen chinesischen Satz hören würden, hätten wir ähnliche Probleme. Nämlich, wir würden einen einzigen Strom von Lauten wahrnehmen. Und der ist vielleicht mal ab und zu unterbrochen und an einer gewissen Satzintonation würden wir auch etwas ablesen können, ob Frage oder Befehl und so weiter. Aber letzten Endes, wenn ich die Sprache noch nicht kenne, dann ist es ein verdammt schwieriger Part für die Kinder, sich diese Wörter zurechtzufügen, um dann den Inhalt einer Aussage, eines Satzes, einer Frage eben wirklich zu dekodieren. Das Hörverstehen ist nämlich keine passive Fertigkeit. Und man merkt ja auch schon, wie wichtig es ist und was für ein schwieriger Komplex das eigentlich darstellt, wenn man daran denkt, in den normalen Abschlusstests, die ja in allen Schularten geschrieben werden, werden die Höraufgaben eigentlich immer zweimal abgespielt. Daran merkt man schon, dass also ein wirklicher Verstehensprozess angeregt wird. Und natürlich nach wenigen Stunden, wie bei uns in der Grundschule, ist es dann natürlich noch schwieriger. Und wenn ich dann den Kindern beibringe, und das tue ich manchmal in einer 3 Minuten deutschen Erklärung, um ihnen Tipps zu geben, listen carefully, look at me and try to find out one keyword. Sie sollen also ein Element vielleicht dieses Lautstroms schon mal herausfiltern, um dann, und da kommt natürlich wieder die Grundschularbeit mit rein, wenn ich Hörsehverstehen zulasse, durch meine Handlungen, durch meine Gestik, Mimik, können die Kinder mit einem Keyword im Grunde schon ein bisschen dahin kommen, dass sie das Gehörte dekodieren können. Dabei haben einige Kinder recht große Schwierigkeiten.
Hast du dafür ein Beispiel aus der Praxis?
Eigentlich hoch und runter, über all die Jahre, ist es immer wieder ein Kind gewesen in einer 3. Klasse, das bei unserem Warming-up-Spiel, dass wir eine Frage stellen, der Ball fliegt und derjenige, der ihn fängt, muss die Antwort geben. Da gibt es immer wieder ein Kind, das auf die Frage How are you? Antwortet, I'm 6, I'm 8. So, und was ist da passiert? Einige Kinder hören bei den Fragen How are you und How old are you die Unterschiede nicht.
Ach was.
Sie wundern sich über die unterschiedlichen Antworten der anderen Kinder und können überhaupt nicht verstehen, was ist eigentlich los. Dabei gelingt ihnen das Erkennen anderer Fragen. What's your name? Where are you from? Sehr gut. Und sie können bald sicher eine passende Antwort geben. Fällt mir diese Unsicherheit auf, wiederhole ich die Fragen Wort für Wort mit den Fingern mitzählend. An der einen Hand also 3 Finger, how are you? An der anderen Hand 4 Finger, how old are you?
Na.
So, und wenn das noch nicht reicht, dann gehe ich noch an die Tafel und setze das Schriftbild mit ein. Und da merken sie dann, ups, der Satz da drüben ist ja länger. Und durch den Unterschied, da können sie dann feststellen, aha, ich muss also ein ganz bestimmtes Element dieses, ja, wie wir sagten nun, Lautstroms im Grunde herausfiltern, damit ich richtig antworten kann. Und spätestens dann, also mit Hilfe des Schriftbildes, erkennen sie, dass in der einen Frage zusätzlich ein Wörtchen ist und das ist das Wörtchen old. Und dann gibt es die anderen Kinder, die das vielleicht auch schon zu Hause erklärt bekommen haben, was das auf sich hat. Es geht dann um die Lexik. Man muss die Wörter oder Wendungen wiedererkennen. Und zusätzlich ist herausgefunden worden, dass den Kindern die Entschlüsselung der Hörinhalte, also das wirkliche Verstehen, wesentlich leichter fällt, wenn das Thema vertraut ist. Ich nehme immer gerne Bezug auf das Weltwissen der Kinder, oftmals auch Anglizismen beinhaltend und so zu passablen Erfolgen beim Hörverstehen kommt. Sind die Inhalte der Hörbeispiele nämlich nicht altersangemessen, so wissen wir aus der Hirnforschung von Professor Manfred Spitzer zum Beispiel, dass solche Themen die affektive Ebene für eine Dekodierung des Gehörten erschweren bzw. ganz verhindern. Und die spielt ja auch eine Rolle.
Gut zu wissen. Was ist denn bei der Auswahl von Hörtexten sonst noch wichtig?
So ist denn auch in der Leistungsbeschreibung der Lehrpläne zu entnehmen. Ich habe hier das Beispiel mir mal notiert. Da steht, wo ist es? Kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen. Und jetzt kommt's, die sie auf sich selbst, also about me, seine Familie, my family, oder auf konkrete Dinge um ihn, um sie herum beziehen, All about me, my friends, my school. Vorausgesetzt, es wird langsam und deutlich gesprochen. In gutem Lehrwerksmaterial findet man, dass auf altersgerechte Themen und Textformate geachtet wird. Hörtexte, die in einem den Kindern vertrauten Setting spielen, ermöglichen viel leichter die Entwicklung zum Global Understanding. Gemeint ist dabei ein etwa Verstehen, Vermuten der Inhalte. Und das kann man trainieren, indem man mit den Kindern bespricht, versuche ein Keyword, eine Vokabel, die du schon kennst, herauszufiltern. Und wenn du einen Tiernamen erkennst oder eine Farbe erkennst, dann weißt du schon eine ganze Menge und da kannst du stolz drauf sein. Denn so ist es dann nachher auch, dass wir natürlich bei der Auswahl in diese Themenbereiche gerne hineingreifen, um den Schülern das Dekodieren auch zu erleichtern. Sie müssen sich wirklich etwas zusammenreimen, aber das kriegen sie hin. Da muss man auch als Lehrkraft nicht zu ängstlich sein. Das ist nämlich eine ganz spannende Phase und ich bestärke die Kinder, dass es toll ist, wenn sie ein Wort zum Thema erkannt haben und dann zu einer inhaltlichen Vermutung kommen. Aufgeben und mit den Schultern zucken hilft nicht.
Apropos Hilfe, welche Hilfestellungen und Methoden gibt es denn, die den Kindern das Hörverstehen noch weiter erleichtern können?
Ja, ich denke, zwei Dinge sind da ganz besonders wichtig und das habe ich auch in unserem ersten Interview ja schon mal genannt. Die Komponente des Sehens, des Mitverfolgens, was da abgeht, wenn die Menschen sich unterhalten. Das ist schon der erste Punkt. Da hilft dann eben, dass ich als Lehrkraft mich auch immer wieder pantomimisch einbringe, dass ich Gestik-Mimik habe, dass ich aber auch mal Abbildungen, die ja zu vielen neuen Vokabeln im Grunde in dem Lehrwerksmaterialien vorrätig sind, dass ich die auch wirklich einsetze. Und man kann dann auch natürlich mit dem Hit überhaupt des Hörverstehens kommen, mit dem Total Physical Response. Der macht den Kindern immer unheimlich viel Spaß und ich muss sagen, er ist auch so sehr variabel. Ich kann also die Leistungskurve der Kinder nach oben oder auch noch etwas flacher halten, wenn ich in folgender Weise arbeite. Ich erzähle das mal, um das genauer darzustellen. Also beim TPA fange ich als Lehrkraft ja an, bestimmte Commands zu geben. Ich sage also Turnaround. Und ich führe es dann auch selbst aus. Ich sage Turnaround und tu das auch. Die Kinder schauen zunächst zu und kopieren dann zeitverzögert meine Aktion. Auf diese Art und Weise erweitere ich dann, so sagen wir mal, auf drei Befehle, sodass sie Jump up, Sit down und Turn around haben. Und danach wiederhole ich diese Befehle, aber mit meiner Reaktion warte ich noch und warte drauf, was die Kinder wohl daraus machen. Erinnern sie sich noch daran, was sie da gehört haben? Und gebe meine Reaktion erst verzögert rein. Ja, und dann kann ich natürlich auch Befehle geben, ohne dass ich mich überhaupt rühre. Ja, und dann merke ich, da sollte man auch gut beobachten, welche Kinder spontan richtig ihre Befehle ausführen. Und welche Kinder sehr zögerlich rechts und links gucken, was machen denn wohl die anderen? Da weiß ich natürlich, da ist noch nicht der Inhalt angekommen. Und dann werden immer wieder neue Befehle hinzugefügt, bis eventuell sogar ein Kind, und das ist natürlich das besondere Element dann bei diesem TPA, die Rolle der Lehrkraft übernehmen möchte. Und selbst einige Befehle gibt. Da haben wir dann also das Spektrum, ich habe verstanden, sit down, touch your arm und so weiter. Ich möchte das auch gerne mal sagen. Und dann haben wir plötzlich die kleinen Sprecher. Und diese Erweiterung ist natürlich eine ganz tolle Sache, denn da kommt es schon darauf an, dass die Kinder dadurch viel näher dran sind, dass sie die Details auch schon verstehen. Ansonsten, und das ist mit der Variabilität dieser Methode gemeint, kann ich dann ja hinterher, und das mache ich so ungefähr Ende des ersten Englischjahres, dass ich nicht mehr nur sage, touch your arm, turn around, touch your toes, sondern dass ich dann sage, touch your left arm. Und das soll natürlich das Touch passieren, aber ja, welches Körperteil denn nun, der rechte oder der linke Arm? Und statt zu sagen, sit down einfach, sage ich, sit on your neighbor's chair. Das macht den Kindern Spaß, weil es ist natürlich nichts schlimmer, als wenn ich so auf einer Stufe viel zu lange verweile. Ich muss immer schon mal ein bisschen nach oben rausziehen, denn dadurch bleibt das ja auch interessant. Geht man mit dem Lehrwerk planvoll mit dem Aufbau des Hörverstehens vor, so beginnt alles mit dem Training von isolierten Vokabeln aus immer neuen Themenbereichen, die aber nach und nach in Aussagen eingebettet werden. Neue Vokabeln, nehmen wir mal das Thema Animals, werden mit Hilfe von Zuordnungsübungen trainiert. Das ist eine Trainingsstufe, die keine sprachliche Erwiderung verlangt, mir aber zeigt, wie gut es um das wiedererkennende Hörverstehen steht. Ich denke, das ist auch ganz schön wichtig, dass man da an der Stelle so ein bisschen bleibt und auch immer wieder übt. Also das könnte sein, Bilder müssen auf das Nennen eines Tiernamens hochgehalten werden. Show me a dog. Oder sie müssen richtig nummeriert werden. Now, the cat is number three. In spielerischer Form kann man auch nett mit odd one out arbeiten, wo also ein falsches Wort einer Dreierkette herausgefiltert werden soll. Cat, Pencil, Guinea Pig. Ja, da müssen einige wirklich überlegen, weil wenn alle Vokabeln nicht mehr parat sind, dann muss man schon ein bisschen überlegen, ah, Pencil gehört nicht rein. Und was auch immer wieder Spaß macht, auf Anweisung hin müssen Tierabbildungen koloriert werden. Dabei wird Altes mit neuem Vokabular gemischt. Color the bird yellow and pink. Dabei bietet es sich stets an, von der lehrerzentrierten Form auf Kleingruppen- oder Partneraktivitäten zu kommen. So kann durch die Ansagen gleichzeitig das Sprechen aktiviert werden bei dem einen Kind und eine natürliche Differenzierung stattfinden. Es ist interessant zu beobachten, dass bei solchen Partnerarbeiten immer ein Kind sehr schnell und gerne den Sprecherpart übernimmt. Aber so werden nach und nach viele Details eingestreut, dass die Kinder ihr gesamtes Sprachpaket brauchen, um den richtigen Response zu geben. Sie kommen dann auf die Stufe des detaillierten Hörverstehens. Wir haben ja vorhin vom Global Understanding gesprochen. Und was ich dazu gerne mache, was bei den Kindern auch unheimlich beliebt ist, in meiner augenblicklichen Klasse 3, lieben sie die Picasso-Pictures. Also das geht so, dass sie sich ausstatten und richtig so einen kleinen Wall um sich bauen, damit die anderen nicht mitgucken können, was da passiert. Dann lasse ich ein Blatt einfach in vier Teile teilen. Ich sage einfach, fold your paper two times. Und dann, wenn sie es wieder auseinanderklappen, haben sie also vier Felder im Grunde erreicht. Und dann sollen sie lauschen. So, und dann kommen eben in den vier Feldern meine Commands, die sie dann eben, wo sie zeigen können, was sie schon an Details verstanden haben. Ich sage zum Beispiel, now, picture number one, draw a small dog. Picture number two, draw a dog with one brown ear. Picture number three, draw a big dog with five black spots. And number four, draw a small dog in its basket. Am Ende des Aufbaus soll letztlich das Kommunizieren in einer Sprachhandlungssituation stehen. Und Sie haben Spaß daran, ob Sie auch alle Elemente mitbekommen haben. Das kann man sehr schön variieren. Und wenn ich in der vierten Klasse Picasso Pictures aufrufe, dann kann ich davon ausgehen, dass einige Kinder sich drängeln, weil sie nette Ideen dazu haben. Und ich kann sie selber ins Sprechen bringen.
Hast du noch weitere Ideen, wie das Kommunizieren in einer Sprachhandlungssituation im Unterricht geübt werden kann?
Ja, ich denke, da gibt es ja so viele Sachen. Also um das verstärkt zu üben, gibt es immer wiederkehrend eigentlich diese Frage-Antwort-Spiele in der Warming-up-Phase auf alle Fälle. Die ziehe ich eigentlich so immer um die 5 Minuten durch die Stunde. Das gibt es die 5 Questions. What's your name? Where are you from? Und so weiter. Dazu kann man rumgehen und Partner befragen. Ich kann auch etwas vorbereiten. Meistens gebe ich nur den Impuls und sage, what's the topic? Pencil, ruler, glue stick. Und die schreien dann, school things. Und dann sollen sie selber eben 3 Wörter aus einem bestimmten Vokabelbereich nennen. Dann kommt eben dog, cat, hamster. Und dann kommt also, ah, animals. Oder chair, shelf, bed. Ah, furniture. In der Art kann also im Grunde leichte Vokabeltests durchgeführt werden. Oder guess my thing. Da wird es dann nachher schon etwas schwieriger. Da kommt von mir, it's brown and white, it lives on a farm and gives milk.
A cow.
A cow, right. Oder find the mistake. An elephant is a big red animal and lives in Hamburg. Now you, come on. Aber in der Art und Weise, wenn also der Lehrer praktisch Quatschsätze macht, das lieben die Kinder ja über alles, und da ist es dann auch immer sehr nett festzustellen, wie unterschiedlich die Kinder dabei zu ihren Ergebnissen kommen. Der eine hat es an der Farbe festgemacht, der andere sagt, wieso in Hamburg? Ja, da gibt es doch den Hagenbeck Zoo, könnte doch sein und so weiter. Okay, egal wie erfolgreich die Kinder sich dabei schlagen, eine Regel lernen sie bei mir immer. Schon ein Wörtchen und vielleicht eine gute Idee reichen oftmals aus, um zu verstehen und zu kommunizieren.
Was empfiehlst du denn, wenn ein Kind etwas nicht versteht?
Also ich habe meinen Klassen immer beigebracht und ich denke, das ist auch ein ganz einfaches Mittel. Wenn ihr das Gefühl habt, ich bin zu schnell mit dem, was ich von euch will, oder etwas wird vorgelesen, vorgespielt und da versteht ihr nicht gleich alles, könnt ihr mal ganz schlicht sagen, pardon? Das könnt ihr euch angewöhnen. Dann habt ihr so ein bisschen Zeit und könnt nochmal rekapitulieren, was haben sie nun eigentlich gesagt und eure Unsicherheit überbrücken. Ansonsten werden wir ganz offen eben durch ein einfaches Handzeichen daran erinnert, als Lehrkraft jetzt, da ist irgendwas missverstanden worden und ich entscheide, ob ich dann das Ganze nochmal langsamer sage, so wie es ja auch in den A1-Beschreibungen drinsteht, ob ich paraphrasiere oder ob ich sogar dann vielleicht auf Deutsch einmal aushelfe. Das Ziel ist ja, eine fremdsprachliche Situation sprachhandelnd bewältigen zu können. Und dafür ist das Hörverstehen eine gute Voraussetzung.
Vielen Dank, Gisela, für den Einblick in das Thema Hörverstehen und die vielen praktischen Anregungen für den Unterricht. In der nächsten Episode sprechen wir dann über die Kompetenz Sprechen. Das war It's Time for English, der Podcast für Englisch in der Grundschule von Westermann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.